Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Und wie nennt Gott sich hier? Vers 6. Spricht der Ewige der Heerscharen zu euch. Das ist der typische Name Gottes in Maleachi. Ich habe das unter dem Titel, Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Da steht unter Punkt 5, 24 Mal der Ewige der Heerscharen. Hebräisch Adonai Zvaot. Der Ewige der Heerscharen, also im Hebräischen eigentlich Yahweh, das heißt der Seiende, der Unwandelbare. Und Zvaot ist die Mehrzahl von Zava, Armee, Heer. Und darum also der Ewige der Heerscharen. Das Wort Zvaot wird in der Bibel benutzt für die Sternenheere des Weltalls. Und in der modernen Zeit hat man ja im 20. Jahrhundert entdeckt, die Milchstraße, die man so als weißes, nebliges Band manchmal sehen kann am Himmel, das ist ein riesiges Sternensystem, eine Spirale, die sich dreht, und zu der gehören wir auch, mit etwa 200 Milliarden Sterne. Und dann hat man im 20. Jahrhundert entdeckt, ja, aber wir sind natürlich lange nicht das einzige Spiralsystem, es gibt noch weitere. Und heute ist man so weit, dass man sagt, also was man mit Hubble gesehen hat, muss man rechnen mit etwa 100 Milliarden solchen Galaxien, a je 100 Milliarden Sternen. Und wenn Gott sich nennt, ich bin der Herr der Heerscharen, dann heißt das, ich bin der Herr, der all diese Sterne, das ganze Weltall in seiner Hand hält. Und was ist dann die Erde? Ein Nichts. Und die entferntesten Galaxien, die man mit dem Hubble-Teleskop gesehen hat, die werden auf eine Distanz geschätzt von Abermilliarden Lichtjahren. Also wo theoretisch das Licht von dort bis hierher Milliarden von Jahren zurücklegen müsste. Obwohl es in der Sekunde 300.000 Kilometer saust. Theoretisch, denn das musste ja von Anfang der Schöpfung nicht so geschehen. Gott hat ja alles erschaffen. Aber, und auch, dass man es sehen kann, hat er so gemacht. Aber das zeigt, es ist absolut unvorstellbar, übersteigt jegliche menschliche Vorstellung. Und das zeigt uns, wie groß dieser Gott ist, der Ewige der Heerscharen. Nun wird aber dieser Ausdruck zwar oft auch gebraucht in der Bibel für die Armeen der Engel. Und wir lesen in Offenbarung 5 zum Beispiel von Hunderten von Millionen von Engeln, die um den Thron Gottes stehen und anbeten. Aber dieser Gott ist der Gott, der die ganze Engelwelt in seiner Hand hat und sie sind ihm untertan. Auch die gefallenen Engel müssen ihm gehorchen, auch der Satan. Gott steht über allem. Und wir sehen auch in Hiob 1, wie Satan auch immer wieder vor Gott erscheint, vor seinem Thron. Und er kann nicht handeln außerhalb des Bereiches, den der Herr ihm zulässt. Das ist der Herr der Heerscharen. Weiter wird Zvaot oder Zava gebraucht auch für die Armeen des Volkes Israel. Das heißt, es ist der Gott, der auch die Militärschlagkraft Israels in seiner Hand hat. Und der Ausdruck wird auch gebraucht für die Armeen der Völker in der ganzen Welt. Das heißt, Gott hat auch alle Armeen selbst der gottlosen Völker in seiner Hand. Und sie können nur in dem Rahmen handeln, wie Gott es zulässt. Das zeigt Gottes Souveränität und Autorität, wie er über allem steht. Und wenn es hier geht, dass Gott diesen Menschen sagen muss, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehrfurcht? Dann stellt er sich vor, spricht der Ewige der Heerscharen. Also wir müssen wirklich über diesen Namen Gottes nachdenken, damit wir einen Eindruck von der Größe Gottes bekommen. Und dann wird klar, wenn es ganz am Schluss dieses Abschnittes heißt, in Vers 12, in den letzten drei Zeilen, doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen, und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also es zeigt, wie groß dieser Gott ist. Und er hat Israel auserwählt und aus Israel einen Stamm, speziell, um ihm Opfer des Dankes und des Lobes darzubringen. Aber er sagt, was ihr mir darbringt, das ist so hässlich und schäbig. Und ihr verachtet das. Er sagt sogar zu den Priestern in Vers 6, sie seien Verächter seines Namens. Sie realisieren gar nicht mehr, wie groß Gott ist. Und ist das nicht gerade ein Problem in der heutigen Zeit, dass dieses Bewusstsein der Majestät, Größe und Erhabenheit und der Souveränität, Souveränität bedeutet, Gott kann handeln, wie er will. Und er kann auch das Böse gebrauchen, um seine guten Pläne letztlich auszuführen. Damit gilt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Dass diese Erhabenheit Gottes so wenig gesehen wird. Und das ist der Vorwurf hier. Und sie merken es nicht mal. Es heißt hier in Vers 6 am Schluss, aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Sie sind gar nicht bewusst. Wo ist das Problem, sagen sie? Das ist auch nun etwas ganz Typisches, dieser Ausdruck. Immer wieder kommt das in Malachi, aber ihr sagt, aber ihr sagt. Wir haben das schon gehabt in Vers 2. Nicht wahr? Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 3 habe ich geschrieben, 12-mal kommt dieser Ausdruck vor und ihr sagt, oder je nach Zusammenhang kann man dann auch übersetzen, den gleichen Ausdruck, aber ihr sagt. Hier habe ich alle 12 Stellen aufgeführt. Und dann gibt es aber zu diesen 12 Stellen noch Kapitel 1,8, 2,17b und 3,14, wo man auch nochmals sieht, wie das Volk zitiert wird, wie es etwas spricht. Das ist also ganz typisch. Gott spricht und die Menschen sprechen auch, aber ganz unverschämt. Sie sprechen über Gott, aber in so unwürdiger Weise. Und nun haben wir hier weiter in Vers 7 wieder ein Aber ihr sagt. Gott sagt, ihr bringt auf meinen Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Und Gott erklärt, ihr verachtet den Altar des zweiten Tempels in Jerusalem. Und ihr findet das gar nicht wichtig, was hier Gott dargebracht wird. Ihr verachtet das eigentlich. Und man bringt blinde Tiere, man bringt lahme und kranke Tiere. Warum? Ja, weil man weiß, dass jetzt Mose sagt doch, man müsse Opfertiere bringen. Ja, sie machen das. Aber wenn sie sich dann so überlegen, zu Hause im Stall, was soll ich jetzt in Jerusalem darbringen? Ist doch toll, ich habe da noch ein krankes Schaf. Dem kann ich sowieso nichts anfangen. Dann opfere ich das. Nun, was heißt das für uns übertragen? Man bringt Gott das, was man eh nicht unbedingt braucht. Aber Gott ist nur zufrieden mit dem Besten. Wir sehen schon bei Abel, bei diesen ersten Opfern, die ein Mensch dargebracht hat, finden wir, wie er von den Erstlingen der Herde brachte. Er brachte das Vorzüglichste, weil es ja ein Hinweis sein sollte auf den einzigen Sohn Gottes, den Gott einmal uns geben würde. Und so wollte Gott, dass man ihm nur das Beste bringt. Aber sie haben einfach Gott das gebracht, was sie nicht mehr brauchen. Und wie wird das kommentiert? Vers 8. Und wenn ihr da bringt, Blindes um zu opfern, so sagen sie, nichts Böses ist es. Und wenn ihr da bringt, Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Und dann sagt Gott, ja, geht doch mal zum Landpfleger, zu eurem Führer. Schon Nehemia wurde ja ein Landpfleger genannt. Ja, darf man ihm als Geschenk ein blindes Tier bringen? Das würde er doch nie akzeptieren. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Ich habe in der Fußnote geschrieben, das Niederfallen aufs Angesicht drückt tiefste Unterwürfigkeit aus. Das Aufheben des Angesichts durch die geehrte Person drückt Wohlgefallen und Annahme aus. Also, wenn man einem Landpfleger in Juda eben ein krankes Tier bringt, so als Geschenk für ihn auf den Essenstisch, dann sich verbeugt vor ihm, dann wird er doch nicht kommen und sagen, nein, muss da nicht niederknien, komm, steh auf, ich habe Freude daran, was du mir da bringst. Aber Gott sagt, oder wird er dein Angesicht erheben, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt ein Gebet, das Malachi dem Volk zeigt, wie sie vor ihn kommen können. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Jetzt müsst ihr ins Gebet. Das kann eine Wende bringen in dieser schlimmen Situation, wo ihr nicht mal merkt, wie schlecht es ist. Es ist ganz parallel mit den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Das letzte Sendschreiben ist das Sendschreiben an Laodicea. Und die merken auch nicht, dass es ein Problem gibt. Sie sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du der Arme und Jämmerliche bist und blind und bloß. Ich rate dir, von mir Augensalbe zu kaufen, damit du sehen kannst. Und ganz besonders schlimm, in Offenbarung 3, Vers 20 sagt der Herr Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Abendbrot essen. Das heißt also, der Herr Jesus ist draußen und sie merken es nicht mal. Ich weiß, der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo er zum zweiten Mal und letzten Mal in den Evangelien ausdrücklich über die Gemeinde spricht, mit dem Namen Ekklesia. Zuerst in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen. Und dann Matthäus 18, Vers 20 sagt er, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also so steht es wörtlich, nicht in meinem Namen, sondern zu meinem Namen hin. Das heißt, der Herr Jesus und seine Herrlichkeit, seine Person ist das Zentrum. Es geht um ihn und nicht um uns. Dann sagt der Herr, da bin ich in ihrer Mitte. Aber die in Laodicea kamen zusammen und sie haben Gottesdienste gehalten, gefeiert und sie merkten nicht mal, dass der Herr nicht da ist. Das ist katastrophal. Man feiert und merkt, der Herr ist gar nicht da. Merkt man nicht. Und so war das auch mit diesem Volk. Die merken gar nicht, wo das Problem ist. Aber hier erklärt Malachi, ihr könnt den Herrn, ihr könnt Gott anflehen und so seine Gnade bekommen. Und dann wird in Vers 10 gesagt, dass doch jemand unter euch sei, der da schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Das bedeutet, ich habe da in Fußnote 8 geschrieben, das heißt schließen, die Tore zum inneren Tempelvorhof mit dem Altar. Also es wäre doch nur jemand unter euch, der würde endlich mal den Tempel zumachen. So kann man nicht weitermachen. Wir haben im Neuen Testament ein Beispiel, wo so der Tempel plötzlich geschlossen wurde. Aber das ist nicht gerade eine großartige Geschichte. Das ist in Apostelgeschichte 21, kann man das nachlesen. Da war der Apostel Paulus im Tempel. Und dann haben Leute, die ihn in der Türkei, in Kleinasien, mal gesehen haben, plötzlich gesagt, ah, das ist jetzt dieser Verführer, der Abfall predigt überall. Und da haben sie gesagt, er hat Heiden in den heiligen Bereich des Tempels hineingeführt, über die Zwischenwand der Umzäunung hinaus. Und da sind sie auf ihn losgestürzt und wollten ihn gleich im Tempelbezirk umbringen. Und danach sind ja die Römer, die Armee aus der Burg Antonia hat interveniert und konnte Paulus retten. Und danach liest man dann in der Apostelgeschichte, dass da vorzeitig die Tempeltore geschlossen wurden. Denn man hat jetzt den Tempel als unrein angeschaut. Ja, unrein. Wer hat Unreinigkeit gebracht? Die haben gesagt, er hat Heiden in den Tempel hineingebracht. Und Lukas erklärt dort, sie haben ihn eben kurz zuvor mit einem Griechen in der Stadt gesehen. Also der hat spaziert mit einem Nichtjuden in der Stadt und schon heißt es, er hat Heiden in den heiligen Bereich hineingeführt. Aber das ist noch ein bisschen zu wenig aufregend. Einen Heiden, da haben sie noch frisiert auf Mehrzahl. Oder? Er hat Heiden, Griechen, in den Tempel hineingeführt. Und Mehrzahl ist dann zwei und mehr. Also so verlogen, so falsch. Und dann will man so tun, ach, und wir halten uns jetzt eben an die Ermahnung von Malachi. Die Tore werden geschlossen, der Tempel ist unrein geworden durch diesen bösen Paulus. Ja, das ist eben ein negatives Beispiel. Aber hier sagt Gott, bei dieser Art von Gottesdienst, da sollte man nicht weiterfahren, da sollte man mal stoppen. Und zuerst wirklich die Beziehung zum Herrn in Ordnung bringen. Und Gott sagt ganz klar, ich habe kein Gefallen an euch, Vers 10, spricht der Ewige der Heerscharen, dieser Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig an aus eurer Hand. Und dann spricht Gott eine Prophetie aus für das tausendjährige Reich. Wenn einmal die Völker der Welt den Herrn erkennen werden, auf der ganzen Erde, so wie es auch schon in Jesaja 11 heißt, dass die Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und so sagt Gott hier in Vers 11, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. Sogar unter den Völkern, die nicht so bevorrechtigt waren wie ihr, werde ich einmal solche haben, die werden mir wohlgefällig Anbetung bringen in der ganzen Welt. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer, denn groß wird mein Name unter den Nationen sein, spricht der Ewige der Heerscharen. Das wird so geschehen im tausendjährigen Reich, wenn dann diese unzählbare Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, wie das steht in Offenbarung 7, durch die große Drangsal gehen wird, zum Glauben kommen wird in dieser Zeit, um dann ins tausendjährige Reich zu gehen. Aber wir erleben heute eine Vorerfüllung davon. Und zwar in der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes wird ja im Alten Testament nicht preisgegeben. Das war ein Geheimnis, sagt Paulus in Epheser 3, Vers 5. Das war in früheren Generationen, in früheren Zeitaltern verborgen, das Geheimnis von dem Leib Christi. Und das ist erst jetzt den Aposteln geoffenbart worden durch den Geist. Also das, was wir heute erleben, die Gemeinde, das ist ja eigentlich etwas, das genau in diese Zeit hineinfällt, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das Alte Testament hat vorausgesagt, wenn der Messias kommt als Leidender, wird sein Volk ihn verwerfen. In der Folge wird es über die ganze Welt zerstreut werden. Und dort ständig über alle und allen Völkern verfolgt werden. Aber dann am Ende der Zeiten wird es zurückkehren aus allen Ländern in das Land ihrer Väter und dann wird der Messias wiederkommen als König. Und diese Zwischenzeit wird ausdrücklich im Alten Testament gesagt, wird eine lange Zeit sein. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Das waren diese 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes. Aber jetzt sehen wir, wie sie zurückkommen. Aber nun, im Alten Testament wird nicht gesagt, womit Gott dieses füllt, diese lange Zwischenzeit, und da genau da hineingefällt das Geheimnis der Gemeinde. Das Paulus im Epheserbrief und anderen Briefen geoffenbart hat. Und diese Gemeinde, erklärt Epheser 3, besteht eben aus Heiden, die zum Glauben gekommen sind, und die mit gläubigen Juden zu einem neuen Volk vereinigt sind. Und da gilt nun anderes. Der Herr Jesus sagte andeutend schon gegenüber der Samariterin am Brunnen in Johannes 4, ich möchte das aufschlagen, Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich war, diese Frau hatte gefragt, wo sollte man eigentlich anbeten? In Samaria, da auf dem Berg Gerizim, wie die Samariter, oder auf dem Berg Zion in Jerusalem, so wie die Juden? Und der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also da kündigt der Herr Jesus an, diese neue Zeit mit den wahrhaftigen Anbetern, die nicht mehr an Jerusalem gebunden sind, auch nicht an den Berg Gerizim, sondern die weltweit den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Das heißt übrigens, in Geist und Wahrheit heißt mit einem geordneten Leben. Der Herr Jesus hat dir gesagt, ruf mal deinen Mann. Also, aber kein Mann. Dann sagt der Herr Jesus, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das war ihr Partner. Das war nicht ihr Mann. Und der Herr hat das auch nicht als Mann, als Ehemann anerkannt. Das war ihr Partner. Das ist nicht dein Mann. Und dann spricht er über die Anbetung in Geist und Wahrheit. Das heißt, dass Menschen, die ihr Leben, ihr vergangenes Leben vor Gott geordnet haben, die sollen kommen und anbeten. Auf der ganzen Welt. Und so ist das eigentlich schon heute ist das eine Realität geworden, obwohl der Vers da, Malachi 1, Vers 11, sich aufs tausendjährige Reich bezieht. Und es wird dann wörtlich so sein, dass diese Nationen räuchern werden und Speisopfer darbringen werden. Aber das Neue Testament sagt uns in 1. Petrus 2, dass wir Gott geistliche Schlachtopfer darbringen. Das heißt also keine Tiere, keine Speisopfer aus Mehl, sondern geistliche Schlachtopfer durch Jesus Christus, wohlgefällig durch Jesus Christus. Das heißt also, wir sprechen in der Anbetung zu dem Vater über seinen Sohn Jesus Christus und über all das, was wir in seinem Opfer gesehen und entdeckt haben. Und ich denke so gern an diesen Vers, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, am ersten Tag der Woche, das ist ja der spezielle Tag des Gottesdienstes im Neuen Testament, der Tag des Herrn oder wörtlich der dem Herrn gehörige Tag, das ist von der frühesten Christenheit an, ist das der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag des Herrn Jesus, da waren auch die Gläubigen von Troas versammelt, um Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und Paulus sagt in 1. Korinther 16, dass man an diesem ersten Tag der Woche speziell auch Geld zurückstellen soll für Missionsgaben und so weiter. Ja, und an diesem Tag wird weltweit, wird in Gemeinden der Herr angebetet. Und jetzt ist es ja so schön, die Gläubigen in China, und man schätzt ja heute die wahren Gläubigen im Untergrund auf etwa 80 Millionen, die fangen schon viel früher an, am ersten Tag der Woche. Und wir schlafen noch da. Ja, hoffentlich den Schlaf des Gerechten, das ist schön. Aber die beginnen da schon, und dann dreht sich die Erde und von Osten her immer ein bisschen Zeit verschoben. Nach einiger Zeit kommen dann auch die Gläubigen in Tadschikistan dazu. Und dann geht es weiter, und dann die Gläubigen in Türkei und dann weiter, bis wir in Europa sind. Und die Amerikaner schlafen immer noch. Die sind ja einen Tag hinterher. Und trotzdem waren sie vor uns auf dem Mond. Aber so geht das rüber dann bis nach Amerika. Ist ja schön, dass hier nicht gesagt wird, vom vom Norden bis zum Süden, sondern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden. Man denke an Psalm 141, Vers 3. Lass vor dir bestehen, als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Ja? Das Rauchwerk wird dort geistlich übertragen mit dem Gebet. Reines Speisopfer, Anbetung des Herrn Jesus. Denn groß wird mein Name sein unter den Nationen, spricht der Ewige, der Heerscharen. Aber eben, dann kommt diese Prosastelle, hier entweiht ihn. Nach diesem schönen Vers wechselt Gott plötzlich auf Prosa. Ja, das zeigt den Kontrast, was eigentlich mal sein wird mit den Heiden und was ist mit euch. Es ist so nicht poetisch. Und darum kommt dieser Wechsel hier. Aber ihr entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und so weiter. Da ist jetzt noch bemerkenswert der Ausdruck, der Tisch des Herrn. Das ist eine Bezeichnung für den Altar in Jerusalem. Und wir haben das also auch schon gehabt in Kapitel 1, Vers 7. Am Schluss durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen. Und hier der Tisch des Herrn. Im Neuen Testament wird dieser Ausdruck aufgenommen, und zwar in 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10, ab Vers 17 bis 22 wird über das Abendmahl, ab 14 bis 22 wird über das Abendmahl gesprochen. Und im Zusammenhang mit dem Abendmahl, mit Brot und Kelch, wird gesagt, Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir da stärker als er? Also hier wird gesprochen über den Tisch des Herrn in Verbindung mit dem neutestamentlichen Gottesdienst. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Also der Tisch des Herrn, das ist der Ort der Anbetung. So wie in Jerusalem das der Altar war. Aber der Jesus erklärt in Johannes 4, der Samariterin, dass die Stunde kommt, die ist jetzt, da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Wahrhaftig heißt, sie werden das nicht mehr symbolisch tun, wie man das im Alten Testament eben mit den Symbolen getan hat, sondern wahrhaftig, wirklich. Und mit geordnetem Leben in Geist und Wahrheit. Und so bezeichnet also Gott den Ort, wo man das Mahl des Herrn feiert, als seinen Tisch. Das ist der Ort, wo man Gemeinschaft hat mit Gott und das Volk Gottes auch untereinander. Aber Gott erwartet, dass wir mit einem geordneten Leben zu ihm kommen und dass wir nicht so das Billige bringen. Und da kann man sich fragen, wie bereite ich mich vor, auf Gottesdienst, Anbetung im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Ja, im Alten Testament musste man in den Stall gehen. Und da musste man wieder mal die Tiere anschauen und musste es im Detail anschauen. Ist das ein Tier, das würdig ist, um geopfert zu werden? Und so ist es eben auch, man kann nicht anbeten plötzlich so aus dem Stegreif, aber man hat die ganze Woche nicht diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn gelebt. Und auch im persönlichen Leben Gott angebetet, den Vater angebetet, den Herrn Jesus gedankt für sein Opfer. Also wir müssen diese Heimarbeit machen im Stall und aussuchen, sodass wir bereit sind. Und dann kann der Herr eben gebrauchen, das, was in den Herzen vorbereitet ist, um dem Herrn zu bringen. So wie er das leitet, wie er das führt. Ja, und dann schließt eben das Kapitel wieder poetisch ab. Doch ich bin ein großer König, der Ewige der Heerscharen, und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Aber wir sehen, wenn Gott hier über wahre Anbetung spricht, so geht es immer darum, dass sein Name ehrfurchtgebietend ist. Und es ist nicht die Vorstellung, die die heute so stark verbreitet wird, einfach sich selber gefühlsmäßig aufpushen und sogar mit unwürdiger Sprache Gott anreden, sondern es ist wirklich, dass man ein tiefes Bewusstsein hat der Herrlichkeit Gottes. Ja, und jetzt gehen wir zu Punkt 2, Verurteilung der Priester, Kapitel 2, 1 bis 9. Man sieht, es ist immer noch Prosa, Vers 1, und erst ab Vers 3 wird es wieder poetisch. Und nun, an euch ergeht dieses Gebot, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Ewige der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden. Ich werde eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe ihn, das heißt den Segen, zusammengefasst, auch verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue Mist auf euer Angesicht. Den Mist eurer Feste. Und man wird euch zu ihm, das heißt zum Mist, hintragen. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot, damit mein Bund sei mit Levi. So heißt es. Damit es, also das Gebot, sei mein Bund mit Levi. So. Ich wiederhole nochmals. Vers 4. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot, damit es sei mein Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede. Und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht. Und er hatte Ehrfurcht vor mir. Und vor meinem Namen zitterte er. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund. Und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir. Und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so habe auch ich euch zu Verachteten gemacht. Ja, zu Niedrigen dem ganzen Volk. Dementsprechend, wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Jetzt wird der Stamm Levi, aus dem ja Gott die Priester erwählt hat, besonders angesprochen. Im folgenden Teil ging es ja um das Volk als Ganzes, das unwürdige Opfer brachte. Aber da spielen gerade die Priester eine besondere Rolle, die zu diesem Abfall geführt hat. Und Gott zeigt, dass sie auch keine Ehrfurcht haben, obwohl sie eine besondere Aufgabe hatten, um das Volk Ehrfurcht zu lehren. Ich muss ganz kurz erklären, wenn es hier geht um den Bund mit Levi, Vers 4. Ich war, Gott hat ja am Sinai, 2. Mose 19, einen Bund geschlossen mit dem ganzen Volk Israel. Und eigentlich hatte Gott vor, dass immer der Erstgeborene aus jeder Familie dann Priester sein sollte. Und das hängt zusammen auch mit dem Passa in Ägypten, wo Gott eben die Erstgeborenen in Ägypten geschlagen hatte. Aber die Erstgeborenen von Israel hatte er verschont, nicht weil sie so gut waren, sondern einfach auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Und so hatten diese Erstgeborenen als Vertreter des ganzen Volkes eine Aufgabe im Blick auf den Priesterdienst. Gott wollte aus einem Volk ein Volk machen von ein Königtum von Priestern. Wir schlagen auf 2. Mose 19. Da sagt Gott, Vers 6, 19, Vers 6. denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und dann etwas, was oft überlesen wird, in Kapitel 24, Vers 4. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Pharaon dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und so weiter. Was sind das für Jünglinge, die da opfern? Aus ganz Israel. Das sind, damit sind gemeint diese Erstgeborenen, die den Auftrag haben sollten, Priester zu sein. Aber dann hat ja Mose auf dem Berg die Tafeln mit den 10 Geboten, die Tafeln des Gesetzes bekommen. Und das Volk unten hat sich abgewandt vom wahren Gott. Und sie haben das goldene Kalb gemacht und sich schwer versündigt. Schon gegen die ersten 2 Gebote, die sie ja zuvor, in Kapitel 20, bereits mündlich aus Gottes Mund gehört hatten. Man hörte am Sinai die Stimme Gottes akustisch, wie er die 10 Gebote vorsagte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das 2. Gebot, kein Bildnis machen, um es zu verehren. Und sie haben, bevor sie dann schriftlich diese Gebote noch bekommen haben, haben sie bereits das Gebot im Grundsatz total gebrochen. Und dann kam Mose herab. Er war erschüttert. Er zerschlug die Tafeln und Gott sagte, ich will dieses Volk vernichten. Und dann muss man lesen in 2. Mose 32 und 33, wie der Stamm Levi sich auf die Seite des Herrn gestellt hat. Der Stamm Levi hat sich von diesem Götzendienst distanziert. Und darum hat Gott diesen Stamm dann erwählt, dass sie anstelle der Erstgeborenen Priesterdienst tun sollten. Wegen ihrer Treue. Und an diese Treue wird eben erinnert, wenn hier gesagt wird, Vers 5, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht, und er hatte Ehrfurcht vor mir, und vor meinem Namen zitterte er, das ist betont im Hebräischen, er, im Gegensatz zu den anderen. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund, und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Und so hat Gott diesen Stamm speziell erwählt und erinnert eben an diese Treue des Stammes Levi ganz am Anfang, während das ganze Volk abgewichen war. Und jetzt muss Gott diesen Priestern sagen, und jetzt seid ihr auch abgewichen. Ihr, die eigentlich Nachkommen seid von diesen treuen Kindern Levis, die damals so auf meiner Seite gestanden sind, während alle weggekommen sind. Ja, jetzt machen wir hier Pause, eine halbe Stunde. Ja, wir sind vor der Pause stehen geblieben bei dem Bund mit Levi, bei der Treue Levis, damals in Verbindung mit dem goldenen Kalb. Und wie Gott dann diesen Stamm eben zum Priesterstamm eingesetzt hatte. Und darum mussten dann von da an immer die Erstgeborenen ausgelöst werden. Das heißt, die Eltern mussten immer eine bestimmte Summe dem Stamm Levi, den Priestern bezahlen, wenn ein erstgeborenes Kind auf die Welt kam. Das war quasi das Geld, das bedeutete, eigentlich müsste der erstgeborene Priesterdienst tun, aber das übernehmen jetzt die Söhne Levis. Und in dem Zusammenhang ist auch zu sehen, in Lukas 2, wo die Eltern, Maria und Josef, zum Tempel gingen und den Herrn Jesus als den Erstgeborenen Marias darstellten im Tempel. Er war eben nicht aus dem Stamm Levi und darum mussten sie das Geld für den Stamm Levi bezahlen. Ja, und so ist dieser Stamm vorbildlich. Übrigens, Levi heißt Anhänglichkeit. Also drückt aus, wie dieser Stamm sich dem Herrn in Treue angeschlossen hatte, während alle anderen abgefallen waren. Und in dem Lied, in dem Segenslied in 5. Mose 33, da werden alle Stämme beschrieben. Und Mose sagt von Levi, 5. Mose 33, Vers 8, und von Levi sprach er. Da wird etwas gesagt, das jetzt nicht das Thema ist. Und ich möchte aber hinweisen auf Vers 9. Der von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht. Und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste. Denn sie haben dein Wort beobachtet und deinen Bund bewahrten sie. Sie werden Jakob lehren deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie werden und so weiter. Was heißt das? Vater und Mutter kenne ich nicht. Meine Brüder, weiß nichts davon. Das heißt, dieser Stamm hatte sich ausgezeichnet durch Unparteilichkeit. Das war nicht ein Vorteil, wenn die Eltern etwas Schlimmes gemacht haben oder wenn die Brüder etwas Schlimmes gemacht haben. Ich schaue nicht auf die verwandtschaftliche Beziehung, es geht einfach um Recht und Wahrheit. Das wird hier so vorgestellt bei Levi. Und wir können daran denken, was der Apostel Paulus Timotheus sagt, im Blick auf Älteste, die sündigen. In 1. Timotheus 5, da sagt er wörtlich Folgendes. 5, Vers 21, es geht um die Ältesten, schon ab Vers 17. Und dann in Vers 21 sagt er, ich lese doch schon ab Vers 19, wegen des Zusammenhangs, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also nicht bei denen, die einem sowieso nicht so ganz passen, dort ist man hart. Und denen, die so gut befreundet sind oder die gehören zur Familie, dort ist man ganz weich. Dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Und das wird so bei Levi vorbildlich hingestellt. Aber auch dieser Stamm war verkommen. Er hatte die Aufgabe, eben Weisung der Wahrheit weiterzugeben. Malachi 2, Vers 6. Und da wird so schön gesagt, am Schluss von Vers 6, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Ich habe hier in der Fußnote verwiesen auf Jakobus 5, und zwar sollte es dort heißen, Vers 20. Oder Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisse ihr, dass der, welcher einen Sünder von dem Irrtum seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist genau dieser Ausdruck, führt ihn jemand zurück. Und hier, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Das ist wahre Seelsorge. Und solche, die zu Fall gekommen sind, auf falsche Wege gekommen sind, dass man die zurückführt und ihnen hilft zu einer Wiederherstellung. Und dann wird gesagt, in Vers 7 am Schluss, denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ich habe in der Fußnote geschrieben, hebräisch Bote ist Malach. Das ist eine Anspielung auf den Namen des Propheten. Er heißt ja Malachi auf Hebräisch. Malach heißt Bote, Malachi mein Bote. Und jetzt spricht er hier, spricht der Prophet, der heißt mein Bote, Levi, das ist der Bote des Ewigen der Heerscharen. Es gibt noch mehr Anspielungen, noch zwei andere. Wir kommen später darauf zurück. Das nur so mal vorweg genommen. Aber noch schlimmer, in Vers 8 wird gesagt, die Leviten, anstatt zu helfen, sind sie ein Problem, dass andere zu Fall kommen. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg, ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Hirscharen. Man kann darin genau eine Parallele sehen zum Beispiel zur modernen Theologie. Wie viele Pfarrer, die auf diesen Abwege gekommen sind, dass sie das Wort Gottes als das inspirierte Wort Gottes leugnen, dass sie an Abdankungen predigen, es kommen sowieso alle in den Himmel und beruhigen die Leute, die eigentlich ein aufgewühltes Gewissen haben. Beruhigen sie, müsst euch keine Gedanken machen, es kommt sowieso einmal alles gut. Ja? Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Oder wenn den Schülern im Religionsunterricht beigebracht wurde, ja, also damit der Bibel, dass die ersten Kapitel, das sind sowieso, das sind einfach Mythen, die haben die Menschen, wie sie das früher gesehen, aufgeschrieben haben, das hat keine Bedeutung, keine Autorität für uns. Natürlich, wir im wissenschaftlichen Zeitalter sind viel weiter, aber diese Mythen sind doch interessant und so wird ihnen der Glaube, der Rest von Glauben, der noch da sein könnte, wird ihnen noch geraubt. Von solchen, von denen sie meinen, das sind doch Boten des Herrn. Ja, wo? Ja, und Gott sagt in Vers 9, und so habe ich euch zu Verachteten gemacht, ja zu Niedrigen dem ganzen Volk. Und das erlebt man auch heute, wie dieser Berufsstand, der ist heute nicht mehr angesehen. Ja? Und wenn so bei einem Podiumsgespräch im Fernsehen eine Psychologin eingeladen wird, ein Philosoph und ein Jurist und dann noch ein Pfarrer, warum ladet man ihn ein? Ja, weil das Ganze noch ein bisschen lustig werden soll, noch irgendwo eine veraltete Meinung. Und die haben immer noch die Meinung, die bringen etwas Veraltetes. Das werden sie ja in den meisten Fällen, außer solche, die wirklich bekehrt sind und das Wort Gottes lieben. Aber die Masse ist nicht mehr so. Aber die werden nicht eingeladen, weil sie denken, jetzt wollen wir noch wissen, was Gott zu diesen Themen sagt, sondern sie sind verachtet beim Volk. Dementsprechend, wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Das heißt, bei der Handhabung des Gesetzes der Bibel. Wir kommen jetzt zu drittens, Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen. 2:10 bis 16.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Maleachi.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.